Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Ein leiser Held und ein großer Erzähler. So beschreibt Rafik Shami, einer der erfolgreichsten Schriftsteller unserer Zeit, Musa Abadi. Schauspieler, Theatermacher, Widerstandskämpfer und Autor von Erinnerungen an ein Syrien, in dem die Menschen friedlich und freundlich miteinander lebten. Rafik Shami hat diese Prosastücke jetzt herausgegeben unter dem Titel Die Königin und der Kalligraf. Und gleich ist er damit bei uns zu Gast. Es ist die Welt von gestern und hat doch ganz viel mit unserer heutigen Welt zu tun. Die Königin und der Kalligraf, so heißt das Erinnerungsbuch von Musa Abadi. 1910 kam er in Damaskus zur Welt als syrischer Jude. Er ging dann zum Studium nach Paris, ist in die Wirren des Zweiten Weltkriegs gelangt und musste vor den Nationalsozialisten nach Nizza fliehen. Dort hat er sich dann in der Résistance engagiert, der französischen Widerstandsbewegung. Er hat mit seiner Gefährtin Odette Rosenstock über 500 Kinder vor dem Naziterror gerettet. Musa Abadi war aber auch Schauspieler und Theatermacher und er hat geschrieben. Bestsellerautor Rafik Shami hat jetzt Prosastücke von ihm herausgegeben und ein sehr berührendes Nachwort dazu verfasst. Und ich freue mich jetzt, mit Rafik Shami verbunden zu sein. Hallo, herzlich willkommen, Herr Shami.
Hallo, guten Tag.
Sie sind ja wie Musa Abadi auch in Damaskus geboren. Sie leben aber ebenfalls wie er seit Jahrzehnten in Europa. Was verbindet Sie mit diesem außergewöhnlichen Mann?
Wenn ich ehrlich bin, vieles. Also erstmal, meine Gasse läuft wirklich Mauer an Mauer mit seiner Gasse.
Sie meinen die in Damaskus?
In Damaskus. Das ist die Judengasse und die christlichen Gasse sind parallel zueinander und die haben hinten eine Verbindung zueinander. Die teilen sich von der Hauptstraße. Und was mich noch mehr verbindet mit ihm, sein ewiger Einsatz für Frieden, für Verständigung, für liebevolle Umgang miteinander auf Augenhöhe, das merken Sie in jeder Zeile seines Buches. Und da hat niemand gedacht, vor 3 Jahren, dass dieser Krieg in Gaza ausbricht, nach dem verbrecherischen Angriff von Hamas. Da kommt das Buch jetzt nach der Übersetzung und nach dem Nachwort wirklich wie gerufen für unsere Zeit. Nochmal Ruhe zu bewahren, miteinander zu reden, die Hand zu reichen und zu sagen, wir wollen neu anfangen.
Sie haben
das fasziniert mich an ihm, diese Parallelität in unserem Leben, unserer Gedanken.
Und Sie sagen, die Gassen liefen parallel und es kommt in dem Buch auch, finde ich, ganz herzzerreißend raus, wie da Juden, Christen, Muslime, zwar nicht unbedingt konfliktfrei, aber doch irgendwie sehr friedlich miteinander gelebt haben. Wie kam das, dass Syrien so tolerant war?
Das war es immer, bis auf Ausnahmen. Syrien ist eine Wiege der Völker gewesen. In Syrien gibt es an die 10 verschiedene Ethnien und Religionen. Und irgendwann mal fängt man an, also miteinander leben zu können. Also. Und das ist über Jahrtausend dann gelungen. Es gab Viertel, wo die Leute untereinander gelebt haben. Christliche Viertel, jüdische Viertel, Ismailitenviertel, Drusenviertel und so weiter. Aber keine Ghetto, sondern der Übergang war offen. Nur, man könnte seine Sitten und Gebräuche ausüben, ohne zu viel Rücksicht auf die anderen. Mhm. Ich werde nie vergessen, wie unsere Mutter gesagt hat, wenn ihr mit den muslimischen Kindern spielen wollt, esst ihr hier, die haben Ramadan, damit ihr rücksichtsvoll seid, die fasten alle dort. Das ist, da lernt man vom Kind auf, Rücksicht zu nehmen auf die anderen.
Mhm. Und Musa Abadi ist eben, wie gesagt, als syrischer Jude aufgewachsen. Er hat ein Stipendium für die Pariser Sorbonne bekommen, hat da große Karriere gemacht.
Und großartig, ja.
Ja, großartig. Also ein echter Theatermann, ein bekannter Schauspieler war er. Und dann kam eben die Terrorherrschaft der Nationalsozialisten. Wie ist ihm das gelungen, sich da zu verstecken in Frankreich und dann auch noch jüdische Kinder zu retten?
Erstmal müssen die Zuhörer auch kleine Informationen bekommen. Er könnte ohne weiteres nach Damaskus kommen. Seine Eltern waren die Wohlhabendsten im Viertel. Also er hätte viel leichter, wenn er feige wäre. Da wäre er zurückgekommen, auf Händen getragen als Experte für Pädagogik und Theater. Er blieb aber dort, hat sich in eine wunderbare Frau verliebt. Die Odette ist wirklich eine ganze Geschichte auch für sich, die sogar im KZ niemanden verrät, unter Folter nicht niemand verrät und überlebt dann. Ich glaube, sein Engagement fing in Paris schon an, im Untergrund, bevor die Nazis anfingen, gegen Rassisten, schrieb sich wirklich gegen alle Antisemiten und so weiter. Und Er wich aus nach Nizza, um nicht jetzt unmittelbar verhaftet zu werden. Dort entwickelte sich seine Gedanken mit Odette zusammen zu dieser heldenhaften Errettung von 500 Kindern. Aber die hatten Glück mit dem Bischof, mit dem mutigen Bischof, katholischen Bischof, der dafür gesorgt hat, dass 500 Familien oder 300 Familien die Kinder aufgenommen haben und falsche Taufscheine gefertigt haben und auch mit den Kindern geübt haben, Monaten geübt, damit die Kinder ihre neue Identität verinnerlichen. Nicht, also es ist kein Jude, ich bin katholisch, also so ungefähr. Das hat sich Stufe für Stufe bei diesem edlen Menschen entwickelt, nicht auf einen Schlag.
Er ist ja in Frankreich wirklich sehr bekannt, da sind auch Plätze nach ihm benannt und er hat dieses Buch, was Sie jetzt herausgegeben haben, geschrieben, als er schon eigentlich sehr alt war, 1993, da war er Mitte 80. Was denken Sie, warum ihm das so wichtig war, nochmal diese Zeit seiner Jugend in Damaskus zu schildern?
Ich glaube wirklich, es gibt Andeutungen, aber nicht sicher. Ich sage Ihnen nur das, was ich gefunden habe, dass die Kinder, die er gerettet hat, ihn fast gezwungen haben, würde ich sagen, zu schreiben über sein Leben. Er ist sehr, sehr zurückhaltend. Also das ist wirklich der Beweis, wie Sie sagen, ein Jahr vor seinem Tod hat er das Buch geschrieben. Er wollte gar nichts. Er wollte wirklich in Ruhe leben und seine Theaterkritik machen. Aber die Kinder erstmal haben dafür gekämpft, dass ein Verein gegründet wird. Das war gegen seinen Willen. Die haben gekämpft, dass Straßen und Plätze nach ihm genannt werden. Und wahrscheinlich, das ist meine Vermutung, warten sie ihm doch, schreib doch das, das weiß kaum jemand. Und dann hat er sich hingesetzt und geschrieben. In Form von Episoden. Sie merken, er hat keine Lust, Essay und Predigten zu schreiben, sondern ganz wirklich persönliche Erinnerungen zum Totlachen und zum Weinen.
Mir sind am Ende des Bandes wirklich auch ein bisschen die Tränen gekommen, wie er das so schildert bei manchen Figuren, die so besonders gütig und besonders wirken, fast wie aus einem Märchen. Man kann gar nicht glauben, dass das die Realität war, aber Sie haben es offenbar auch so erlebt.
So erlebt vor allem bei diesem Bettler, der für die anderen bettelt. Da habe ich geweint. Ein Bettler, der nicht für sich bettelt, sondern bettelt und lässt sich demütigen manchmal mit Witzen von Sadisten, um für die noch Ärmeren Essen zu besorgen. Also das hat mich sehr, sehr bewegt. Bewegt mich bis heute noch. Was für große Seele steckt in einem, der barfuß läuft und bettelt. Und dann habe ich auch viel gelacht über diesen Friseur, der die Hühner in den Hinter schaut und zurück zu seinem Kunden, der auf dem Stuhl wartet, auf die Rasur, ohne die Hände zu waschen. Also.
Was ich auch faszinierend fand, dass eben dieser junge Moussa Abadi da zu den ärmsten Leuten in die Werkstatt von so einem Flickschuster geht, sich mit dem unterhält, wie Freunde, obwohl er ja aus einer sehr wohlhabenden Familie kam. Also es war nicht nur dieses Miteinander der Religion, sondern auch der verschiedenen Schichten, offenbar relativ unhierarchisch.
Ja, das ist in ihm tief sitzen, diese Liebe zu Menschen, diese auf Augenhöhe behandeln, egal aus welcher Ethnie oder welcher Schicht kommt. Das merken sie an jeder Äußerung. Das ist wirklich so ein Held, ich habe geschrieben, ein leiser Held und großartiger Erzähler.
Und das ist auch ein Buch, das nochmal klar macht, dass es auch anders gehen kann als jetzt, nicht?
Richtig. Und das ist mein Kampf seit 40 Jahren mit jüdischen Freunden. Wir scheitern immer wieder, aber ich gebe nicht auf. Ich habe keinen anderen Weg. Ich gebe nicht auf. So viel die Trommel des Krieges laut werden, ich werde weitermachen. Das ist meine Lebensaufgabe. Mit mehreren jüdischen Freunden wollen wir Kindergärten unterstützen, die beide Nationen oder Ethnien aufnehmen. Wir wollen dafür immer sorgen, dass das Dialoge stattfinden und so weiter.
Rafik Shami, vielen Dank für dieses Gespräch und alles Gute und danke, dass Sie uns diese Entdeckung ermöglicht haben.
Nicht zu danken, es hat mir auch große Freude, mit Ihnen zu reden.
Dankeschön. Und Moussa Abadis Text, den Rafik Shami herausgegeben hat und mit einem sehr erhellenden Nachwort versehen hat, ist unter dem Titel Die Königin und der Kalligraph beim Manesse Verlag erschienen. Aus dem Französischen übersetzt hat das Buch Gerhard Meyer. Sommer in Berlin, das heißt auch Poesie in der ganzen Stadt. Das Poesiefestival, das bringt Gedichte in eine Neuköllner Werkstatt, ins Zirkuszelt in Hohenschönhausen oder auch in eine Marzahner Stadtbibliothek, also eigentlich überall hin. Zentrum des Ganzen ist diesmal das Silent Green Kulturquartier im Wedding. Und was da gestern bei der Eröffnung mit Marcel Bayer und vielen anderen so los war, das hat sich Thomas Fitzel angehört.
Ich kann nicht tanzen. Ich warte nur.
Die Musikerin Mascha Carella sang Gedichte von Thomas Brasch, Ich kann nicht tanzen, doch genau dies gelang diesem großartigen Eröffnungsabend. Sätze, Wörter und Gedanken zum Tanzen zu bringen, wilde Querverbindungen zwischen unterschiedlichsten Texten und Sprachen herzustellen. Danach kamen drei Nachwuchsdichter, gerade mal 14 Jahre alt, einer von ihnen Tonda Montasa.
Da ist eine Lücke, füll sie mit Abfällen. Oder mach die Lücke größer, kleiner, pack Satzzeichen rein, verbrannte Selfie-Gedichte, was immer die Langeweile bekämpft.
Der Büchner-Preisträger Marcel Bayer sprach in seiner Eröffnungsrede überraschend über den Boxer Cassius Clay bzw. Muhammad Ali, der tatsächlich eine Platte aufnahm, auf der er in Reimen sprach.
Er hat Punch, er versteht es, mit Pausen zu arbeiten. Und seine Reime sind clever genug, um das Publikum aufmerksam zu halten. Und wenn man ihn hört, weiß man nicht zu sagen, ob nun der Boxer um die Sprache kreist oder umgekehrt die Sprache um ihn.
Warum Muhammad Ali?
Wirkliche Furchtlosigkeit aber zeigt, wer es vor den Augen der Welt wagt, das angestammte Revier zu verlassen.
So kam es tatsächlich zu einer dichterischen Begegnung zwischen Muhammad Ali und Marion Moore, der Dichterkollegin von Ezra Pound und T.S. Eliot. Für Marcel Bayer ein Beispiel für den dichterischen Mut, das eigene Revier zu verlassen. In den Liedern von Marcia Corella waren aber nicht nur die Texte von Thomas Brasch zu hören, sondern auch er selbst, seine Stimme. Auch dies zog sich durch diesen Abend, das Gespräch mit den Toten. Dazu passte, dass in diesem Jahr das Poesiefestival nicht wie in den Jahren zuvor in der Akademie der Künste begann, sondern in einem ehemaligen Krematorium in Berlin-Wedding, dem Kulturquartier Silent Green.
Wir haben in verschiedensten Formen diese Gespräche mit den Toten, aber auch die Gespräche mit der Geschichte.
Katharina Schultens, die Leiterin vom Haus der Poesie.
Da spricht Mariana Kianowska, versteht sich quasi als Medium, durch das die Opfer von Babinjar sprechen. Das ist eine Haltung, für die sie auch kritisiert worden ist, weil sie nicht Nachfahrin ist von diesen Opfern und auch natürlich nicht Tatzeugin. Aber das ist auch eben die Dichtung als Medium, durch das eben Stimmen hörbar werden, die sonst nicht gehört werden könnten.
Ein Gespräch mit den Toten. Das war an diesem Abend auch in den Gedichten von Zonzi Heaven zu hören, einer Dichterin und Aktivistin aus Myanmar. Aktivismus spielt durchaus eine Rolle bei diesem Festival, aber nicht nur.
Die Positionen sind sehr breit und die sind alle vertreten. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir versuchen, diese Diskursräume so offen wie möglich zu halten. Und es ist immer ein Austarieren, es ist immer schwierig, es werden immer Fehler gemacht. Poesie kann wie Kunst, wie jede Kunst, natürlich immer verletzen. Das ist ein Potenzial, was in Sprache drinsteckt, zu verletzen.
Wichtig sind auch die interdisziplinären Grenzüberschreitungen auf diesem Poesiefestival. Zum einen mit den klassisch performativen Künsten wie der Musik, aber ebenso auch mit den Wissenschaften.
Gerade diejenigen, die sich mit naturwissenschaftlichen Themen beschäftigen, die verstehen Dichtung als so eine Art, man kann fast sagen, diagnostisches Instrument oder einfach als einen Modus des Denkens, weil man eben nicht gezwungen ist, in der Dichtung zu sortieren und was in eine chronologische Reihenfolge zu bringen.
Katharina Schultens ist nicht nur die Leiterin, sondern selbst auch Lyrikerin, die in ihrer Eingangsrede ihren Anspruch an ein Gedicht stellte.
Ein interessantes Gedicht ist kein Ort der Entspannung, sondern ein Ort der Überforderung.
Und diese Überforderung erlebte man im besten Sinne. Reden und Gedichte in unterschiedlichen Sprachen, Polnisch, Englisch, Slowenisch, Ariel Rosé mit einer melodischen Litanei, auch diese Gedichte, oftmals Zwiesprache mit den Toten von Butscha oder auch verstorbenen Freunden. Logan February aus Nigeria, körperliches Begehren, das zur Sprache wird, oder die sinnlich-erotischen Gedichte von Barbara Korun aus Slowenien, in denen ein Hirsch, ein Wolf oder die englische Königin Elisabeth die erste auftreten.
Mir tui, tui tak je volk, in se zažreo moje telo od spodaj, svoj smrček utakne vse luknje in liže, čudno je, čudno, skrivam se, skrčim.
Die Überforderung wird dann produktiv, wenn man als Hörender die Leinen des unbedingt verstehen Wollens endlich loslässt und nicht mehr angestrengt der an die Wand projizierten Übersetzung folgt, sondern sich ganz und gar dem Klang überlässt.
Aber wo, nur wo, wo ist man woanders?
Wo ist man woanders, wenn nicht in der Poesie?
Und wo ist man anders?
Thomas Fitzel berichtete vom Poesiefestival Berlin. Das ist gestern eröffnet worden und geht noch bis zum 21. Juli und bringt Dichtung aus der ganzen Welt in die Hauptstadt.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Der britische Schriftsteller Tom Rackman war viele Jahre als Auslandskorrespondent der Associated Press in Rom in der ganzen Welt unterwegs. Er hat dann als Redakteur der Herald Tribune in London gearbeitet und schließlich gleich mit seinem ersten Roman Die Unperfekten auch noch einen internationalen Bestseller gelandet. Ob auch sein neues Buch das Zeug dazu hat, das weiß Hans von Trotha. Er hat den Roman Die Hochstapler schon gelesen. Titel fand ich ganz interessant, dass es nicht heißt der Hochstapler, sondern die Hochstapler, also mehrere. Was sind denn das für Leute?
Naja, unterm Strich Leute wie Tom Rackman oder wie all die Menschen, über die und mit denen wir uns hier in der Lesart unterhalten, nämlich Menschen, die schreiben. Mhm. Es geht um Schriftstellerinnen, vor allem eine Schriftstellerin, eine alternde Romanautorin, die mit 75 beschließt, ihrem Leben selbstbestimmt ein Ende zu setzen, nachdem sie vorher immer propagiert hat, das Wichtigste bei einer Geschichte ist, dass sie ein Ende findet. Und der Begriff des Hochstaplers fällt im Rahmen einer Episode. Das Buch hat sehr viele unterschiedliche Episoden und eine Episode ist eine sehr beißende, sehr treffende, sehr gut gemachte Satire auf ein Literaturfestival. Und einer der dort auftretenden Schriftsteller stellt für sich fest, dass er genauso ein Hochstapler ist wie all die anderen. Also da fällt das Wort ausdrücklich. Aber alle Episoden aus dieser Sicht betrachtet, wirft es ein besonderes Licht eigentlich auf alle Episoden, weil alle haben mit etwas Geschriebenem zu tun, mit Texten, mit Entwürfen, mit Aufgeschriebenem und das verschwindet alles oder bewirkt nichts. Also es ist ein Schreiben in der Krise.
Ja, ich wollte gerade sagen, das klingt ja nach übler Schreibkrise, ob der Tom Rackman da selber was verarbeitet hat.
Ich glaube nicht, weil er dazu viel zu fabulierlustig davon erzählt. Das Thema ist aber nicht nur die Literatur und der Literaturbetrieb. Thema ist auch selbstbestimmtes Sterben und die Pandemie. Also es ist ein Roman, der während der Pandemie spielt. Das ist deswegen interessant, weil die Hauptfigur, die alternde Schriftstellerin, einen letzten Roman schreiben will und sie hat ein Problem. Sie kann sich keine Menschen ausdenken. Das heißt, sie kann nur Menschen beschreiben, denen sie begegnet. Das ist in der Pandemie ein gewisses Problem. Das ist alles wirklich ganz toll erzählt und ein bisschen verschachtelt konstruiert, aber am Ende lesen wir, wie sie Menschen begegnet, auf die sie dann Episoden projiziert. Und diese Episoden vor allem sind unglaublich spannend, unglaublich beeindruckend und ganz großartige Literatur.
Also das klingt aber so, als ob das lauter so einzelne Stränge sind, einzelne Geschichten. Gibt es denn auch irgendwie, dann hatten Sie das Gefühl, das findet doch noch zu sowas richtig Ganzem zusammen?
Ja, das Ganze wird zusammengehalten vom Tagebuch der erzählenden Romanautorin. Damit setzt es auch ein. Und sie beschreibt das eben, dass sie jetzt sozusagen auf das Ende ihres Lebens zugeht und das selber in der Hand behalten will. Das ist auch sehr interessant, das ist auch sehr, sehr gut gemacht. Und dass sie noch einen Roman versuchen will. Und dafür sammelt sie eben diese Geschichten zusammen. Da ergibt sich ein gewisses spannungsökonomisches Problem. Diese Geschichten sind für sich genommen so gut. Die sind nach allen Regeln der Erzählung, der Short Story, der Novelle, wie auch immer man es bezeichnen will, perfekt konstruiert. Großartige Stoffe, perfekte Länge. Es fängt im Nebulösen an und konzentriert sich am Ende auf ein fulminantes Finale hin. Das ist großartig, jedes Mal von neuem. Aber danach landen wir wieder in der mittleren Temperatur dieses über 400 Seiten gestreckten Tagebuchs. Und das ist beim Lesen ein bisschen schwierig, weil es ein bisschen wie eine Achterbahnfahrt, so ein langsamer Aufstieg und dann ein fulminantes Herunterrauschen und dann befinden wir uns wieder in der Ebene. Das ist vielleicht, ja, das war beim Lesen so ein bisschen mein Eindruck.
Also zerfällt so ein bisschen in einzelne packende Stränge, höre ich da raus, aber eben kein großer Roman im klassischen Sinn.
Ja, ich scheue mich das zu sagen, weil je genauer man hinguckt, desto perfekter ist das konstruiert. Also theoretisch ist das ein perfekt konstruierter Roman. Es ist die Leseökonomie, die an den unterschiedlichen Temperaturen sich ein bisschen reibt. Das empfindet vielleicht auch nicht jede und jeder gleich stark. Aber da sehe ich eine gewisse Schwäche des Buchs. die ich aber gar nicht so groß machen will, weil tatsächlich die einzelnen Episoden und insgesamt das literarische Können, das Handwerkliche, die erzählerische Kraft von Tom Bregman wirklich großartig ist.
Also dann unterm Strich doch ein Tipp von Hans von Trotha, der den neuen Roman von Tom Bregman vorgestellt hat. Die Hochstapler heißt das Buch. Aus dem Englischen übersetzt hat es Bernhard Robben. Erschienen ist es bei DTV. 416 Seiten, kosten 25 Euro.
Neue Krimis.
Krimi-Fans können sich freuen. Heute gibt es nämlich die neue Krimi-Bestenliste. Die kommt immer am ersten Freitag im Monat raus. Und 17 Kritikerinnen und Kritiker suchen 10 wirklich lesenswerte Titel aus. Und in diesem Monat gibt es dabei auch gleich 4 Neuzugänge. Und mein Kollege Kolja Mensing ist Mitglied dieser Jury. Er hat heute Morgen im Studio 9 auch schon den höchsten Neueinstieg vorgestellt. Der Auftrag der Zwillinge von Liza Sandlin. Da sprechen wir gleich noch drüber, aber erstmal interessiert mich jetzt schon oder bin ich gespannt darauf, was ist denn jetzt der Top-Titel dieses Monats?
Ja, also an der Spitze unserer Liste gibt es erstmal nur so leichte Veränderungen. Unser neuer Platz 1, das ist Wage es nur von Megan Abbott. Das ist so ein ziemlich böser Highschool-Cheerleader-Krimi aus den USA, den wir schon aus dem letzten Monat kennen und der jetzt von Platz 2 auf Platz 1 geklettert ist. Auf Platz 3, das ist ganz bestimmt keine Überraschung, steht weiter dieser neue Adamsberg-Krimi von Fred Vargas, Fortsetzung ihrer Reihe, auf die wir echt ziemlich lange gewartet haben und da wollte die Jury sich offenbar nicht sofort verabschieden. Ich weiß gar nicht, du hast das auch gelesen?
Ich habe es auch gelesen, ganz so toll, ja, ich war nicht ganz so begeistert, es ist mir ein bisschen zu betulich gewesen.
Ah, okay, da müssen wir jetzt was Neues für dich finden. Also es gibt diesen neuen Platz 2, das hast du gerade schon erwähnt, unser höchster Neueinstieg im Juli, der Auftrag der Zwillinge von Liza Sandlin. Das ist ein amerikanischer Krimi, ein historischer Krimi und bereits der dritte Band einer Reihe um eine doch ziemlich abgründige Protagonistin, Delpha Wade, eine Frau, die 14 Jahre im Gefängnis gesessen hat, weil sie in Notwehr einen Mann getötet hat und die nach ihrer Entlassung im Jahr 1973 in Texas anfängt, als Privatdetektivin zu arbeiten.
Mhm, klingt spannend, aber du hast gesagt, das ist der dritte Teil von dieser Serie um diese Ermittlerin. Komme ich da überhaupt noch mit, wenn ich mir das von dir ausleihe nachher?
Ja, also so als Krimi-Nerd müsste ich jetzt eigentlich sagen, das ist schon interessant, alle Bände zu lesen, weil Liza Sandlin hier wirklich ein interessantes Projekt verfolgt. Alle drei Bände spielen in diesem Jahr 1973. Das ist das Jahr der Watergate-Affäre in den USA. Und dieses Jahr durchschreitet Liza Sandlin so in sehr kleinen Erzählschritten. Das ist fast so ein chronologischer oder irgendwie mikrohistorischer Ansatz. Ich finde es relativ ungewöhnlich für einen historischen historische Kriminalromane. Aber was die Liza Sandlin am meisten interessiert, und dafür muss man jetzt die Vorgängerbände nicht kennen oder lesen, das sind die Geschichten der einfachen Menschen, die in den USA im Jahre 1973 jetzt im Gegensatz zu Richard Nixon wahrscheinlich keine Schlagzeilen gemacht hätten. Also wie zum Beispiel die Zwillingsschwestern, die diesem Krimi den Titel gegeben haben. Zwei Schwestern, die Delpha Wade noch aus dem Gefängnis kennt und die sie jetzt um Hilfe bitten. Und deren ganzes Leben ist durch ihre Herkunft geprägt. Die sind geboren und aufgewachsen im sogenannten Dust Bowl, also inmitten dieser mörderischen Dürrekatastrophe, die in den 30er Jahren große Teile der USA erfasst hat, verwüstet hat, muss man sagen, und die wirklich unzählige Menschen über Jahrzehnte hinweg aus der Bahn geworfen hat. Oder jetzt natürlich Delpha Wade selbst, die als Privatdetektivin zwar so eine ganz coole Fassade hat, die aber in ihrem Alltag die ganze Zeit damit zu tun hat, ihre Vergangenheit als Häftling vor anderen Menschen zu verbergen und die jetzt im aktuellen Band fast daran zerbricht, dass sie, das ist eine ganz kleine Geschichte eigentlich nur, dass sie einer Frau, mit der sie sich eigentlich ganz gerne so anfreunden würde, nicht von ihrer Zeit im Gefängnis erzählen kann oder will. Und das ist so ein ganz, finde ich, warmer und empathischer Blick auf Menschen, die am Rand der Gesellschaft leben. Und für mich macht das eben der Auftrag der Zwillinge von Liza Sandlin zu so einem ganz besonderen Krimi.
Also will ich lesen, aber ich war jetzt auch echt erstaunt. Ich habe das ja hier vor mir liegen, diese Liste. Und das finde ich auf Platz 9, In den Farben des Dunkels von Chris Whittaker. Habe ich auch gelesen, verschlungen geradezu. Aber ist das wirklich ein Krimi?
Ja, das glaube ich schon. Also In den Farben des Dunkels beginnt ja damit, dass ein 13-jähriger Junge, da ist Patch, in einer Kleinstadt im Süden der USA entführt wird. Und er wird von seinem Entführer fast ein Jahr lang in völliger Dunkelheit gefangen gehalten, zusammen mit einem Mädchen namens Grace, mit der er im Dunkeln spricht, die er aber nie zu Gesicht bekommt. Er weiß nicht, wie sie aussieht. Und das sieht doch erstmal sehr nach Krimi aus. Also dieses Motiv Kindesentführung, ein Kind gefangen halten, das trifft man wirklich ganz, ganz häufig in Psychothrillern. Das ist eigentlich so ein Thriller-Standardmotiv und ganz oft leider auch überhaupt nicht interessant. Das ist eher so ein billiger Trick, um die, ja, um die Ängste oder die Angstlust der Leser und Leserinnen auf einfache Art zu triggern. Also schreib ein Buch über das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst und nach der Art. Aber der Chris Whittaker, der macht es ganz, ganz anders. Bei ihm ist diese Entführung der Ausgangspunkt für einen sehr komplex erzählten und extrem überraschenden Kriminalroman, finde ich. Also die eigentliche Handlung beginnt nämlich eigentlich erst, als Patch sich nach einem Brand aus seinem Gefängnis befreien kann. Und über Jahrzehnte hinweg, was wir erfahren, er wird dann Künstler, Maler, sucht er nach diesem Mädchen, nach Grace, mit der er eingesperrt gewesen ist und von der er nichts weiß. Er weiß nicht, wie sie aussieht, er weiß auch nicht, noch nicht mal, ob Grace ihr richtiger Name ist. Und Whittaker spannt diese Geschichte über fast 30 Jahre auf knapp 600 Seiten und es ist so spannend und so berührend erzählt, dass man zunächst gar nicht bemerkt, dass dieser Krimi, und ich sage es jetzt nochmal, es ist auf jeden Fall ein Krimi, also man bemerkt gar nicht, dass dieser Krimi sehr, sehr viel mehr verhandelt als nur Kindesentführung oder die Jagd nach einem mutmaßlichen Serientäter, sondern es ist eine sehr intelligent gemachte Reise, so durch die dunkle Seite der amerikanischen Kultur, in der es, da hat Whittaker so eine These, die so subkutan mitläuft, also dunkle Seite in der amerikanischen Kultur, in der es so eine verstörende Faszination für Opfer gibt. Und für mich ist In den Farben der Dunkelheit eigentlich ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, wie man so längst bekannte, auch irgendwie ausgelutschte Genre-Motive nochmal völlig neu einsetzen kann. Und genau solche Bücher interessieren uns von der Krimi-Besten-Jury natürlich ganz besonders. Es gibt da auch noch ein weiteres Beispiel auf unserer Liste.
Das interessiert mich jetzt aber. Und welcher ist das?
Ja, das muss ich unbedingt jetzt noch erwähnen. Das ist ein irischer Krimi, Seltsame Sally Diamond von Liz Nugent. Auch dieser Krimi geht von einer Kindesentführung aus. Ein bisschen komplizierter hier. Sally Diamonds Mutter ist als Kind von einem pädophilen Psychopathen entführt worden. Sally selbst wird in der Gefangenschaft geboren und nach ihrer Befreiung, ja, wächst sie natürlich, möchte man fast sagen, zu einer schwer traumatisierten Erwachsenen heran. Liz Nugent macht das nun ganz anders als Chris Whittaker. Also Seltsame Sally Diamond geht jetzt nicht so in die Breite, das ist nicht so dieses epische Erzählen auf mehreren Ebenen, sondern viel, viel verdichteter. Liz Nugent konzentriert sich ganz auf ihre Hauptfigur, auf Sally Diamond, die aufgrund ihrer Horrorkindheit ein ausgesprochen schräger oder besonderer Mensch ist. Und dazu gehört insbesondere, dass sie einfach alles wörtlich nimmt, was man ihr sagt und selbst auch immer genau das sagt, was sie gerade denkt. Und das ist an manchen Stellen ausgesprochen lustig, obwohl das Buch eigentlich eine wirklich völlig verstörende Geschichte erzählt. Aber es ist auch ein spannendes, wie soll ich sagen, kriminalphilosophisches Experiment. Und ich glaube, auch darum muss man Seltsame Sally Diamond eigentlich lesen. Liz Nugent stellt sich und uns Lesern und Leserinnen die Frage, was passiert eigentlich, wenn man in einem Genre wie dem Krimi, in dem es ja am Ende immer um Lügen und Geheimnisse geht, was passiert, wenn ich in so einem Krimi eine Protagonistin installiere, die einfach immer und zwanghaft die Wahrheit sagt. Total spannend zu lesen.
Also, und das Wochenende ist gerettet und nicht nur das Wochenende, Kolja Mensing. Vielen Dank für diesen Überblick über die neue Krimi-Bestenliste von Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk. Und die ganze Liste, die finden Sie auch bei uns im Internet unter deutschlandfunkkultur.de. Was ist eigentlich Kunst? Diese Frage, die kommt ja nicht nur auf, wenn Kunstwerke wie damals Josef Beuys' legendäre Fettecke einfach weggewischt wird, sondern wie sowas wie Kreativität entsteht und was sie überhaupt auslöst, das beschäftigt auch Neurowissenschaftler und natürlich Künstler und Literaten selbst. Die Schriftstellerin Dana Grigorcia geht solchen Fragen in ihrem neuen Roman Das Gewicht eines Vogels beim Fliegen nach und ist damit heute Abend in den Zeitfragen zu Gast und geführt hat das Gespräch mit ihr und noch einem Dramaturgen, meine Kollegin Dorothea Westphal. Erstmal, was ist denn das überhaupt für ein Roman, dieses Das Gewicht eines Vogels beim Fliegen?
Ja, ich finde interessant, dass sich Dana Grigorcia mit ihrer Herkunft, also sie stammt aus Rumänien, lebt jetzt in der Schweiz, immer mal wieder auch beschäftigt, aber auf ganz besondere Weise, also in ihrem Roman Die Nicht Sterben, der Vorgänger, hat sie sich mit Graf Dracula befasst und hier in diesem neuen Roman mit einem berühmten Bildhauer, der aus Rumänien stammte, dann nach Paris ging, Constantin Brancusi oder Brancusi genannt von den Franzosen. Und der ist sozusagen, oder er bildet die Vorlage für eine der beiden Hauptfiguren in diesem Roman. Der regte Aufsehen Anfang des letzten Jahrhunderts mit seinen abstrakten Skulpturen und es kam da auch zu Unverständnis. Da gibt es eben eine berühmte Episode, dass eine Bronzeskulptur von ihm, Vogel im Raum, heißt die, Ende der 20er Jahre nach New York gebracht werden sollte. Aber die Zollbeamten wollten Zollgebühren. Die akzeptierten nicht, dass das Kunst sei, sondern fanden, das sei ein ganz normaler Gegenstand. Und der Künstler klagte vor einem New Yorker Gericht. Und diese Frage, die dann da verhandelt wurde, ist das nun Kunst oder nicht? Dies war sozusagen der Ausgangspunkt für diesen Roman, der kein historischer Roman ist. Aber sie hat sich mit den Akten des Prozesses dann doch befasst. Und der Roman endet mit dem Satz, it's a bird. Und ich habe die Autorin gefragt, was es damit auf sich hat.
Dieser Satz, der stand als Titel in vielen amerikanischen Zeitungen, als Constantin Brancusi den Prozess gegen den amerikanischen Zoll gewonnen hat, eben da haben die Zeitungen getitelt It's a bird. Dieser Ausruf klang für mich, hat mich an diesem Ausruf bei der Geburt eines Kindes erinnert. It's a boy, it's a girl, it's a child. Es ist ein Mensch ist geboren, jemand ist da, oder es ist da. Und so kam ich auf diese zwei Geschichten.
Aha, es sind also zwei Geschichten. Welche denn?
Ja, es ist einmal die des Bildhauers, der hier Constantin Avis heißt und eben nach New York kommt mit der Hoffnung, dort eine Ausstellung zu haben. Und die von Dora, die ist Schriftstellerin und kommt mit einem Stipendium einer Schweizer Stiftung nach Italien und soll nun 100 Jahre später einen Roman über diesen Constantin Avis schreiben. Und Dana Grigorcia verwebt diese beiden Erzählstränge anhand verschiedener Motive auf sehr kunstvolle Art und Weise. Und dabei zeigt sich dann, dass diese beiden vor ganz ähnlichen Fragen stehen. Also was ist überhaupt Kunst? Wie kommt es zur Inspiration? Und wie schafft es jemand, das fand ich schön, hat Dana Grigorcia gesagt, aus etwas Erdenschwerem etwas Leichtes zu schaffen, wie eben zum Beispiel diese Skulptur Vogel im Raum.
Also ganz große Fragen, wichtige Fragen. Und wie ist das erzählt? Offenbar ja doch mit einer gewissen Leichtigkeit, oder?
Absolut. Und auch mit Humor. Es geht auch um Fragen zum Beispiel, unter welchen Bedingungen, unterschiedlichen Bedingungen auch Künstlerinnen und Künstler arbeiten. Also diese Dora hat einen kleinen Sohn, sie ist alleinerziehend und die moralische Frage, kann man das Leben anderer plündern für die Kunst? Und hier, das fand ich eben interessant, dass der Dramaturg Endre Malcolm-Hulezi vom Berliner Maxim Gorki Theater sagte, dieses Stück würde sich seiner Meinung oder dieses Buch würde sich seiner Meinung nach sehr gut für ein Stück oder ein Drehbuch eignen, weil es eben ein komplexes Thema genießbar mache und zur Empathie anregen könne. Und darum geht es im Theater und das ist auch etwas, das sich eben Dana Grigorcia für ihre Literatur wünscht, wobei sie immer sagte, dass Künstlerinnen und Künstler nicht die besseren Menschen sein müssen. Sie können zwar im besten Falle oder die Kunst können im besten Falle bessere Menschen aus uns machen, aber Künstler sein mitnichten immer die besseren Menschen.
Und habt ihr denn im Gespräch zu dritt da auch eine Antwort auf die Grundfrage, was ist Kunst, gefunden?
Naja, das ist eine Frage, auf die auch 100 Jahre nach diesem berühmten Prozess in New York eigentlich keine eindeutige Antwort zu finden ist. Dana Grigorcia sagte, es gäbe immer noch diese zwei Positionen. Also die einen, die sagen, Kunst ist ein subjektiver Ausdruck, die anderen, sie muss einem Zweck dienen. Wichtig ist aber, darauf konnten sich beide einigen, Kunst müsse frei bleiben. Und das ist eben das Problem vieler Künstlerinnen und Künstler, dass sie oft in Abhängigkeit leben. So ist es auch im Roman. Beide müssen sich auf gewisse Weise verkaufen. Und das ist dann immer so ein Balanceakt.
Auf jeden Fall spannende Fragen, die da heute Abend erörtert werden. Dorothea Westphal, vielen Dank, dass du uns da neugierig drauf gemacht hast. Und heute Abend gibt es mehr davon im Gespräch mit der Schriftstellerin Dana Grigorcia und dem Dramaturgen Dr. Endre Hulezi. Literatur und Wissenschaft ab 19.30 Uhr und auch nachzuhören in unserer App.